Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns unter ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja, wie beim letzten Mal. Wir sind weiterhin im Kapitel 1 und lesen jetzt den Abschnitt Verse 10 bis 20, Jesaja 1, Verse 10 bis 20. Die Predigt wird dann aber vor allem sich auf die Verse 16 und 17 beziehen. Aber für den Zusammenhang lesen wir ab Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Trachtet nach dem Recht. Bestraft den Gewalttätigen. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Kommt doch. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserer Predigtreihe über das Buch des Propheten Jesaja haben wir beim letzten Mal die traurige Erkenntnis gewonnen, dass im Volk Gottes nur noch ein kleiner Überrest übrig geblieben war. Nicht die trostlose Situation der Tochter Zion inmitten eines Meeres von Feinden wurde im Vers 8 mit der einer Hütte im Weinberg verglichen, mit einem Wachthäuschen im Gurkenfeld oder mit einer belagerten Stadt. Aber der große Trost bestand darin, dass der Herr diesen Überrest bewahrt hat und dass er ihn bewahren wird, sodass er nicht wie die anderen der völligen Gottlosigkeit und schließlich dem Gericht verfällt, wie es seinerzeit Sodom und Gomorra ergangen war. Ich habe es beim letzten Mal schon angesprochen und ich sage es auch heute wieder, dass wir verstehen müssen, dass das Wort Gottes in seiner Ansprache an das Volk nur selten so eine scharfe Trennlinie zieht. In der Regel redet das Wort Gottes das Volk immer im Kollektiv an, als Ganzes. Das gilt auch für den Abschnitt, unter den wir uns heute stellen. Die Vorwürfe, die wir da gelesen haben, die Vorwürfe, die dem Volk gemacht werden, die werden tatsächlich dem ganzen Volk gemacht. Nicht, man könnte ja vielleicht in Anlehnung an das, was wir in der letzten Woche sagten, meinen, nicht, das gilt jetzt nur dieser sündigen Schale, also diesem Namens Israel. Und der fromme Kern, also die Tochter Zion, die Hütte im Weinberg, die ist da gar nicht gemeint. Aber das stimmt nicht. Alle sind gemeint. Auch dieser klägliche Überrest muss die Anklage hören. Denn er ist ja nicht weniger sündig als die anderen. Und der Grund, dass Gott ihn vor dem Gericht bewahrt hat, ist nicht die Frömmigkeit oder die Gerechtigkeit des Überrestes, sondern Gottes Erbarmen und sonst nichts. In unserem Abschnitt geht es, wie man vielleicht schon erkannt hat, um den Gottesdienst, um den alttestamentlichen Gottesdienst. An diesem Gottesdienst, wie ihn das Volk in Juda feiert, findet der Herr aus irgendeinem Grund keinen Gefallen. Und darum ruft er sein Volk, insbesondere in den Versen 16 und 17, im Predigtext, zur Umkehr auf. Und ich möchte die heutige Predigt dementsprechend unter das Thema stellen, ein Aufruf zu aufrichtigem Gottesdienst. Ein Aufruf zu aufrichtigem Gottesdienst. Und dazu wollen wir die drei folgenden Punkte betrachten. Im ersten Teil sagen wir etwas über die Sünde des Volkes. Im zweiten Teil schauen wir uns Gottes Urteil über die Sünde an. Und schließlich im dritten Teil und letzten Teil Gottes Aufruf zur Bekehrung. Erster Teil die Sünde des Volkes, zweiter Teil Gottes Urteil über die Sünde und der dritte Teil Gottes Aufruf zur Bekehrung. Das Buch Jesaja ist ja ziemlich dick und wir stehen bei unserer Betrachtung noch ziemlich am Anfang. Das heißt, auch zeitlich befinden wir uns noch recht am Anfang des Dienstes Jesajas als Prophet. Dieser Zeitraum fällt ungefähr zusammen mit dem Ende der Regierungszeit des Königs Usia. Usia regierte sehr lange in Jerusalem. Und seine Regierungszeit war, wenigstens oberflächlich betrachtet, eine recht gute Zeit für das Land. Dieser König erscheint in der Bibel an anderer Stelle unter einem anderen Namen, nämlich Asaria. Und wir lesen mal aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 15, diese kurze Beschreibung seiner Regierungszeit, die im üblichen Schema abläuft. Im 27. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asaria König, der Sohn Amazias, des Königs in Juda. Also Asaria, Usia, wurde König in Juda. Mit 16 Jahren wurde er König und er regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jecholja von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater Amazia getan hatte. Nur, dass die Höhen nicht wegkamen, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Das ist also die Kurzbeschreibung der äußerlichen Situation im Königreich Juda zur Zeit Usias. Sie war gewiss nicht vollkommen, aber immer noch um Längen besser als beispielsweise im Nordreich. Und doch geht der Herr mit seinem Volk durch den Mund Jesajas so streng ins Gericht. Ja, er geht so weit, Fürsten und Volk mit Sodom und Gomorra gleichzusetzen. Das Volk Gottes vom Größten bis zum Kleinsten, die alttestamentliche Kirche als Ganzes, stellt sich den Betrachter als Sodom und Gomorra dar. Das sind sehr harte Worte. Wie würden wir reagieren? Wir. Wenn man uns, die bekennende evangelisch-reformierte Gemeinde in Gießen, als Volk von Gomorra bezeichnen würde und etwa unsere Ältesten als Fürsten von Sodom, wir wären empört, aber auch zu Recht. Bedenken wir, wenn der Herr hier zu Juda und Jerusalem spricht, dann spricht er zur Kirche, zu seinem Volk. Und damit spricht er auch zu uns. Wenn er hier nicht zu uns sprechen würde, wozu bräuchten wir dann diesen Text? Nein, Jesaja redet auch über und zu uns. Ja, aber was ist denn nun das Vergehen des Volkes? Worin besteht seine Sünde? Hier wird ja eine ganze Reihe von religiösen Handlungen aufgeführt, die dem Herrn allesamt zuwider sind. Aber warum? Wenn wir mal aus allen Sätzen die negativen Bewertungen weglassen, dann bleibt doch eine durchaus vorbildliche Liste übrig. Schlachtopfer, Brandopfer, Speisopfer, Räucherwerk, regelmäßige Besuche im Tempel, Sabbate, Neumonde, Versammlungen und Festzeiten, freimütige Gebete mit ausgestreckten Händen, nicht nur zusammengekauert, sondern Also, was will dieser Jesaja eigentlich? Der will ein Prophet sein? Kennt er überhaupt das Gesetz Moses? Will er etwa Gottes Satzungen und Ordnungen umstoßen? Ja, worin besteht die Sünde des Volkes? Ist diese ganze Religiosität vielleicht nur aufgesetzt? Folgen Sie vielleicht diesen ganzen Verrichtungen innerlich teilnahmslos und mit Widerwillen und bloß weil die Tradition oder die Umgebung es so vorschreiben? Das ist sicher der Fall bei einigen. Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die sich vor allem aufgrund gewisser äußerer Zwänge genötigt fühlen, etwa den Gottesdienst zu besuchen oder sonst an Gemeindeveranstaltungen oder überhaupt am Gemeindeleben teilzunehmen. Der Druck kann aus dem Umfeld kommen, der kann von den Eltern ausgehen. Ja, und man ist dann widerwillig folgsam und wartet währenddessen auf den Tag, in dem man sich endlich verabschieden und seine Zeit sinnvoller zubringen kann. Das hat sicher auch auf einen Teil des Volkes in Juda zugetroffen. Aber der eigentliche Gegensatz, der hier im Text gezeichnet wird, ist nicht der zwischen einer aufgesetzten äußerlichen Frömmigkeit und innerer Teilnahmslosigkeit. Es ist weniger ein Gegensatz zwischen Innen und Außen, zwischen Schein und Sein, sondern zwischen Alltag und Sabbat. Die Religiosität in Jerusalem war nicht aufgesetzt. Nein, die war echt. Das Volk war größtenteils wirklich ernsthaft bei der Sache. Am Sabbat. Aber die gleichen Hände, die sie am Sabbat im Tempel zu Gott emporstreckten, die tauchen sie an den übrigen Tagen in Blut. Mit heutigen Begriffen könnte man vielleicht von Sonntagschristen sprechen, die mehrmals in der Woche ganz erstaunliche Verwandlungen durchmachen. In Gemeindeangelegenheiten sind sie engagiert und bringen sich ein und sind Vorbilder in fast jeder Hinsicht. Aber Sobald es um weltliche Dinge geht, zeigen sie sich maßlos, betrügerisch, als Lästerer und schlimmer als ein Gottloser. Menschen mit zwei Gesichtern. Nicht der Text spricht davon, dass die Hände des Volkes voll Blut sind. Das lässt uns an Mord und Totschlag denken. Das Volk Gottes, ein Volk von Mördern. Das heißt nicht unbedingt, dass sie mit gewetzten Messern übereinander herfallen. Aber hier ist einfach gemeint, dass diese uralte Sünde Adams durchgebrochen ist. Nämlich nichts und niemanden über und neben sich dulden zu können. Im Volk grassieren Stolz und Selbstverliebtheit, die sich dann in Hass auf alle entladen, die dem eigenen Fortkommen im Wege stehen. Witwen und Waisen werden unterdrückt. Bezeichnenderweise die Schwächsten in der Gemeinschaft, auf deren Rücken man sich ja vergleichsweise leicht emporheben kann. Ja, auch diese Bedrängnisse haben die Tochter Zion zusammenschrumpfen lassen, sodass sie nur noch einem Wachthäuschen im Gurkenfeld gleicht. Und bricht diese Ursünde erst einmal durch, dann gibt es grundsätzlich kein Halten mehr. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sodom und Gomorra am Horizont erscheinen. Und dieses Stadium ist in Juda erreicht. Damit kommen wir zum zweiten Teil. Gottes Urteil über diese Sünde. Ja, wundert es uns denn, dass der Herr den Gottesdienst des Volkes abscheulich findet? Dass er es nicht mehr ertragen kann, sein sündiges Volk betend und Opfer darbringen zu sehen? Dass ihm vom Rauch vom Altar speiübel wird? Und seine harsche Forderung lautet darum: Lass das sein. Kommt nicht mehr zum Tempel. Lasst die Opfertiere beiseite. Hört auf zu beten. Es bringt nichts. Ich will nichts mehr davon sehen. Jetzt stellen wir uns auch das mal in heutigen Begriffen vor. Wie wird denn das klingen? Bleibt zu Hause. Kommt nicht mehr in den Gottesdienst. Bleibt weg vom Abendmahl. Bringt eure Kinder nicht mehr zur Taufe. Ist das nicht schrecklich? Einmal mehr können wir uns vorstellen, wie entsetzt und empört die damaligen Hörer in Jerusalem auf Jesajas Botschaft reagiert haben müssen. Unser Gottesdienst ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, an einem Tag in der Woche bestimmte Rituale zu befolgen und dann zu glauben, damit könne man Gott beeindrucken. Im Prinzip können wir alles, was wir hier haben, auch anderswo haben. Gemeinschaft mit Gott, durch sein Wort, durch Gebet, Gemeinschaft untereinander, das können wir genauso gut außerhalb dieses Raumes haben. Und auch in anderen Wochentagen. Aber wie soll das gehen, wenn wir im Alltag gar nicht die Gemeinschaft mit Gott und seiner Gemeinde suchen? Wenn wir uns das alles für diesen einen besonderen Tag aufheben, können wir ernsthaft am Sonntag als Gläubige vor Gott erscheinen, während wir uns an allen anderen Tagen wie Ungläubige verhalten und vor allem nichts dabei finden. Natürlich ist der Tag des Herrn etwas Besonderes, indem wir von unseren Alltagsaktivitäten ruhen können, erhalten wir in besonderer Weise einen Vorgeschmack auf die ewige Sabbatruhe, in der wir im Prinzip schon jetzt in Christus teilhaben dürfen. Aber alles, was wir hier am Sonntag tun, ist doch nur ein Mittel. Ein Mittel, um im Glauben zu wachsen, in der Nachfolge, in der Heiligung. Und das alles betrifft ja unser ganzes Leben. Aber wenn dieses Mittel dann zum Selbstzweck wird, vom Alltag streng abgegrenzt, dann heucheln wir uns und anderen etwas vor. Und vor allem versuchen wir, Gott zum Komplizen zu machen. Wenn unser Mund, der 6 Tage lang unbekümmert gelästert oder gelogen hat, plötzlich Loblieder singen soll. Wenn unsere Hände, die 6 Tage lang sprichwörtlich in Blut getaucht waren, ohne dass wir uns etwas dabei gedacht hätten, wenn die nun zum Gebet erhoben oder gefaltet werden oder den Segen spenden sollen, was anderes wäre das als eine Provokation, eine ungeheure Beleidigung des heiligen Gottes. Nein, Gott lässt sich nicht hinters Licht führen. Er sieht das alles und er wendet sich ab. Er hält sich die Ohren zu. Er will keine Gemeinschaft mit einem solchen Volk und seinen Sünden haben. Wo aber keine Gemeinschaft mit Gott ist, da ist Gottes Ferne, da ist Gericht. Der heilige Gott, der wird sich nicht ändern, um sich seinem Volk anzugleichen. Der ist unveränderlich. Gemeinschaft mit ihm ist nur möglich, wenn der Mensch sich ändert. Und darum wird das Volk unmissverständlich aufgerufen, sich zu bekehren. Und damit sind wir schon beim letzten Teil der Predigt angelangt. Der Aufruf in den Versen 16 und 17, wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Trachtet nach dem Recht. Bestraft den Gewalttätigen. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Tja, reinigt euch von euren Sünden. Wie soll denn das geschehen? Was sollte Juda tun, als es dieses Wort hörte? Was sollen wir tun, wenn wir hören, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinem Angesicht hinweg? Wie soll denn das gehen? Selbst wenn wir für einen Augenblick annehmen wollen, wir könnten von nun an ohne Sünden leben. Das will ja nun wirklich keiner annehmen. Was ist dann mit der Vergangenheit? Wie sollen wir den Schmutz, der schon jetzt an uns klebt, abwaschen? Unser Gott ist ein gerechter Gott. Für die Sünde, die wir gegen ihn begangen haben, verlangt er vollständige Wiedergutmachung. Diese Wiedergutmachung oder Sühne erfordert aber eine vollständige Erfüllung von Gottes Gesetz. Also das Leisten vollkommener Gerechtigkeit. Das ist der einzige Weg, die Sünden zu bedecken, um dem Gericht zu entgehen. Aber das konnte Juda nicht leisten. Das können auch wir nicht leisten. Das kann nur einer, das kann nur Jesus Christus. Allein Christus kann vor Gott bestehen. Allein seine Verdienste bewirken Wiedergutmachung und schaffen Gerechtigkeit. Und nur indem uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird, werden unsere Sünden ausgetilgt und von Gottes Augen hinweggetan. Der Aufruf, sich von den Sünden zu waschen und zu reinigen, heißt also nicht, noch eifriger in religiöse Übungen zu verfallen. Was Gott hier im Predigtext seinem Volk durch den Mund Jesajas verkündigt, ist dies: Flieht zu Christus. Demütigt euch, erkennt eure Sünden und sucht Vergebung am Kreuz. Und nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag oder am Mittwoch. Und wir dürfen sicher sein, Gott wird uns in Christus empfangen. Nicht wegen unserer Demut und Zerknirschtheit, sondern wegen Christus, wegen seiner Verdienste. Und egal wie rot unsere Sünden sind, sie werden weiß. Sie werden ganz und gar aufgetilgt werden. Das ist der Aufruf an die Fürsten von Sodom und das Volk von Gomorra. An der Mehrheit wird er vorbeigehen. Das hat die Geschichte gezeigt. Aber es ist auch ein Aufruf an diejenigen, die als Hütte im Weinberg übrig geblieben sind. Denn auch die Hütte, die Tochter Zion, muss wachgerüttelt werden. Erinnern wir uns, wie es um Zion steht. Hätte uns der Herr der Heerscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich wie Gomorra geworden. Ja, nur Gottes Erbarmen verhindert den völligen Untergang. Beim vorigen Mal haben wir gesehen, dass der Apostel Paulus, als er diesen Vers im Römerbrief zitiert, nicht von einem Überrest, sondern von einem Samen spricht. Es wird auf eine Nachkommenschaft, die aus Juda hervorgehen wird, hingewiesen. Und das ist eben Christus. Der Herr der Heerscharen bewahrt Christus. Und in Christus alle, die ihm gehören und ihm durch Glauben einverleibt sind. Wer durch Glauben in Christus lebt, der lebt ein neues Leben. Ein neues Leben, das Gott gefällt. Aber dieses neue Leben, das Gott gefällt, haben wir eben in Christus. Nicht in uns selbst. Die Sünde bleibt eine alltägliche Wirklichkeit. Immer wieder tauchen wir unsere Hände in Blut. Aber im Gegensatz zum unverständigen Volk Juda ist uns das nicht egal, oder? Wir kommen nicht mit diesen verdreckten Händen vor Gottes Angesicht und denken uns nichts dabei, sondern wir suchen Vergebung und Reinigung im Blut Christi. Und wir wissen, dass wir nur in ihm Zugang zu Gott haben. Ja, wenn Juda so gesinnt gewesen wäre, dann hätte es das Gute des Landes essen sollen. Das meint ein gesegnetes Dasein im Land Kanaan. Und das stand ja in der alttestamentlichen Bilderwelt für das Reich Gottes. Das erwartet diejenigen, die aufrichtig ihre Sünden bekennen und Zuflucht bei Christus nehmen. Von denen wird Gott sich nicht angewidert abwenden. Im Gegenteil, er wird sie wie ein Vater empfangen. Er wird sie zurechtweisen und trösten und stärken durch sein Wort. Er wird auf ihre Nöte sehen. Er wird auf ihre Gebete Acht geben. Er wird das Lob aus ihrem Mund annehmen. Und an einem solchen Ort, da ist Kirche. Da ist die Gemeinde des Herrn. Und der Herr ist mitten unter ihnen. Amen.